Ja, heute ist das Thema, wie Konflikte evangeliumsgemäß und jesusgemäß gelöst werden. Und das lernen wir oder wir sehen das in Apostelgeschichte 15. Apostelgeschichte ist ja, ich denke, das muss man auch sagen, es ist kein Lehrbuch in diesem Sinne, sondern es ist ein Buch über die Taten des Heiligen Geistes, über die Taten von Jesus, wie er Gemeinde baut und Mission macht. Und trotzdem können wir sehr interessante Dinge sehen und lernen, auch aus diesem Kapitel. Und vielleicht ganz zu Beginn zum Thema Konflikte. Also das Leben besteht ja aus Konflikten, oder wie geht's euch? Ich weiß nicht, da wo Konflikte sind, ist Leben. Da ist etwas lebendig. Das heißt, wir sind uns nicht immer einig und Konflikte sind zum Lösen da. Es gibt so Bagatellkonflikte, die vielleicht durch Missverständnisse entstehen. Dann gibt es auch Konflikte, die mit Manipulation und Macht zu tun haben, wo eigentlich Menschen dahinter stehen, die mehr Geltung, Einfluss und Macht gewinnen möchten. Das steht auch oft hinter Konflikten und das gibt es auch in christlichen Gemeinden. Also alle Formen von Konflikten gibt es auch unter gläubigen Christen. Und dann gibt es auch Konflikte, die sind so tief und so wichtig, dass man sie, also wo man spürt, man muss doch jetzt gemeinsam diesen Konflikt lösen oder daran arbeiten. Und ich denke, in Apostelgeschichte 15 haben wir so eine Art von Konflikt, da ist etwas über Jahre hindurch gewachsen, wo dann die Brüder, die Apostel und die Beteiligten gemerkt haben, wir müssen das gemeinsam angehen. Und das ist auch so hier, das lesen wir gleich. Ich lese zu Beginn die Verse 1 und 2, da geht es nämlich um den Anlass, um was geht es überhaupt. Und der Hintergrund ist auch, dass wir haben eine Missionsgemeinde in Antiochia. Diese Gemeinde, die den Paulus und Barnabas auf die erste Missionsreise ausgesandt hat, eine wunderbare, lebendige Gemeinde. Da sind viele neue Gläubige aus den Heiden. Und in dieser Gemeinde, wo das Leben richtig quirlig und lebendig ist, das geistliche Leben, da beginnt jetzt dieser Konflikt. Vers 1 und 2. Doch dann kamen einige Leute aus Judäa nach Antiochia. Antiochia ist in der heutigen Türkei, nordsyrisch, im Norden von Syrien, heutigen Türkei. Die kamen eine lange Reise von 700 Kilometer nach Antiochia und forderten die Männer der Gemeinde auf, sich beschneiden zu lassen, wie es im Gesetz des Mose vorgeschrieben ist. Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, lehrten sie, könnt ihr nicht gerettet werden. Damit stießen sie bei Paulus und Barnabas auf entschiedenen Widerstand und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Schließlich wurden Paulus und Barnabas zusammen mit einigen Christen aus Antiochia beauftragt, nach Jerusalem zu reisen und den Aposteln und den Ältesten der dortigen Gemeinde diesen Streitfall vorzulegen. Also der Anlass zu diesem Konflikt, das ist die Aussage dieser Brüder aus Judäa, das sind also gläubige, jesusgläubige Menschen mit jüdischem Hintergrund. Und die sagen jetzt zu diesen neuen Gläubigen aus Antiochia, ihr seid zwar gerettet, ihr glaubt an Jesus, aber ihr braucht jetzt zu Jesus noch die Beschneidung dazu, damit ihr wirklich in den Himmel kommt. Was hat diese Aussage dieser Brüder aus Judäa für Folgen? In Vers 24 in diesem Kapitel lesen wir, dass diese Leute ohne den Auftrag der Apostel nach Antiochia gereist sind. Sie haben Dinge behauptet, die die Gemeinde verwirrt und zutiefst beunruhigt haben. Also diese Aussage, dass man neben Jesus der Bekehrung, der Buße, Bekehrung und Wiedergeburt noch etwas Zusätzliches braucht, die hat die neuen Gläubigen zutiefst verunsichert und verwirrt. Um was geht es? Noch zu sagen, der Barnabas und der Paulus, die haben sich ja ganz stark dagegen gewehrt. Haben gesagt, nein, das ist nicht richtig. Aber irgendwie hat dieser Konflikt in der Gemeinde so hohe Wellen geschlagen, dass man dann beschlossen hat, dass man das in Jerusalem bei der Muttergemeinde, bei den Aposteln gemeinsam lösen muss. Um was geht es? Es geht eigentlich um das Sola Fide, allein durch den Glauben. Weil diese Brüder aus Judäa sagen, nein, nicht allein durch den Glauben wird man gerettet, sondern Glaube plus Beschneidung. Nicht allein aus Gnade, sondern Gnade plus Beschneidung. Und überall da, wo es heißt, Jesus plus oder Gnade plus, da kommt eine Unruhe und das ist auch eine Irrlehre. Jetzt würde ich, aber trotzdem möchte ich noch etwas sagen, ich möchte für diese Brüder aus Judäa sprechen. Das sind nämlich ehemalige Pharisäer. Und die Pharisäer, das war ja damals eine Partei im Judentum, das waren die bibeltreuen Leute. Weil in der Zeit damals gab es im ganzen Mittelmeerraum im Hellenismus eine starke Strömung, wo auch natürlich die intellektuellen Juden haben sich damit befasst. Und das war praktisch der Humanismus der damaligen Zeit. Und viele jüdische Menschen, die waren hellenistisch geprägt. Und die haben dieses hellenistische, humanistische, diese Überzeugungen auch in ihren Glauben mit hineingenommen. Und dadurch sind die Pharisäer entstanden. Und die Pharisäer haben gesagt, nein, wir dürfen nicht humanistisches Gedankengut in unseren jüdischen Glauben mit hineinnehmen und da integrieren und vermengen. Wir müssen ganz allein beim Alten Testament bleiben. Also die Pharisäer waren die bibeltreuen Leute, das müssen wir verstehen, weil die ganzen Evangelien sind voll mit diesen Konflikten, Jesus und die Pharisäer. Und die Pharisäer hatten ein gutes Anliegen, das Anliegen der Bibeltreue. Sie wollten keine Kompromisse eingehen. Und ich denke mal, diese Brüder aus Judäa, die haben ja das Alte Testament sehr gut gekannt. Und sie haben sich überlegt, sie wussten, es steht, durch den Abraham werden gesegnet werden alle Geschlechter, alle Völker der Erde. Diese Abrahams Verheißung, die ist im Alten Testament. Und das heißt, der Segen für die Völker geht über Abraham, geht über die Juden. So haben sie gedacht. Der muss über die Juden gehen. Also, jetzt haben wir den Messias gefunden, Jesus, auch ein Jude. Und dieses Symbol oder dieses Zeichen, dass ein Mensch zum auserwählten Volk Gottes in dieser Welt gehört, das ist nun mal die Beschneidung. Also ist es doch sicher wichtig, dass diese Gläubigen, die an Jesus gläubigen Heiden, sich auch beschneiden lassen. Weil der Segen geht über die Juden, so haben sie gedacht. Aber was sie natürlich auch noch wollten, das ist, dass diese Menschen, die haben gar keine biblische Grundlage, die kommen frisch aus dem Heidentum zum Glauben an Jesus, die kennen das Alte Testament noch wenig, die haben erst mal ein Jahr Jüngerschaftsunterricht durch Paulus und Barnabas genossen, bevor sie ausgereist sind. Was diese Juden gefordert haben, war halt, dass die Heidenchristen auch dieses Zeremonialgesetz mit einhalten. Und dadurch wollten sie diesen Menschen Lasten auflegen. In Johannes 1, Vers 17 heißt es, das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und wie gesagt, wir lesen hier die Gemeinde, diese neue Missionsgemeinde, diese wunderbaren Gläubigen, die sind zutiefst verwirrt, weil sie sagen, naja, diese Brüder aus Judäa, die kennen die Bibel ja sicher, die kennen die Bibel besser wie wir, die haben sicher auch irgendwie recht. Und man kann in dieser Situation nicht einfach sagen, wir entscheiden jetzt biblisch, Weil beide Seiten berufen sich auf die Bibel. So ist es ja meistens, auch in den Gemeinden, wenn Konflikte sind. Beide Seiten berufen sich auf die Bibel. Und was wir auch noch sehen müssen, natürlich im Hinterkopf, es geht auch um einen heilsgeschichtlichen Tatbestand, dass nämlich die Tür zum Heil für die Heiden ist aufgestoßen worden in der Apostelgeschichte. Und die Tür für die Juden geht in gewisser Weise zu, weil die Juden sich dem Evangelium verweigern und zumachen. Und so ist dieser Hintergrund natürlich von der Heilsgeschichte, dass jetzt die Tür zu den Heiden aufgeht. Ja, auf jeden Fall, dieser Konflikt ist auch 17 Jahre nach der ersten Gemeinde in Jerusalem, nach der Gründung der ersten Gemeinde in Jerusalem, ist dieser Konflikt auch 17 Jahre noch am Schwelen und nicht gelöst. Es geht um jüdische Gesetzlichkeit und auch Ritualismus. Und man kann natürlich auch sagen, in irgendeiner Weise, da wo ein Mensch nicht innerlich zerbrochen ist, verlässt er sich noch auf äußerliche Rituale. Da wo ein Mensch ganz zerbrochen ist, da hat er nur noch Jesus und verlässt sich auf ihn. Nun, eine zweite Frage, wie wird jetzt entschieden? In Vers 2 heißt es, also sie tun gemeinsam entscheiden und sagen schließlich, nach einigen Auseinandersetzungen wurden Paulus und Barnabas zusammen mit einigen Christen aus Antiochia beauftragt, nach Jerusalem zu reisen und den Aposteln und den Ältesten diesen Streitfall vorzulegen. Also entschieden wird, der Klärungsprozess läuft so ab, dass man sagt, es braucht eine persönliche Unterredung mit den Aposteln in Jerusalem und der Gemeinde dort vor Ort. Und dazu müssen Paulus und Barnabas und einige Geschwister von Antiochia dahin reisen. Das heißt, man möchte persönlich diese Konflikte angehen, miteinander reden und nicht nur Briefe schreiben. Das ist ja auch so ein Ding, wenn Spannungen schon im Raum stehen und man dann noch Mails schreibt oder Briefe schreibt, das ist meistens bringt nichts bei der Klärung. Es hat mal jemand gesagt, eben wenn Spannungen schon da ist, willst du mit Menschen auseinanderkommen, dann musst du einen Brief schreiben, wenn die Spannung schon da ist. Willst du mit Menschen zusammenkommen, dann musst du mit ihnen reden. Und das machen die Apostel hier, die Geschwister. Sie sagen, der Paulus und Barnabas, die müssen diese lange Reise machen nach Jerusalem und sie müssen von Angesicht zu Angesicht mit den Aposteln zusammen diese Konflikte lösen. Und nun ist sehr interessant. Ich lese ab Vers 3, ich lese auch nicht das ganze Kapitel, nur aus Auszügen. Von der Gemeinde in Antiochia feierlich verabschiedet, machten sich Paulus und Barnabas auf den Weg. Sie zogen durch Phönizien und Samarien und überall erzählten sie von der Hinwendung der Nichtjuden zu Gott. Eine Nachricht, mit der sie allen Geschwistern große Freude bereiteten. Als sie in Jerusalem ankamen, wurden sie von den Aposteln und den Ältesten und von der ganzen Gemeinde herzlich empfangen und sie gaben einen Bericht von dem, was Gott durch sie als seine Mitarbeiter alles getan hatte. Doch einige, die zur Partei der Pharisäer gehörten und zum Glauben an Jesus gekommen waren, standen auf und erklärten, man muss die Nichtjuden beschneiden und dazu auffordern, das Gesetz des Mose zu befolgen. Sehr interessant, finde ich, weil sogar bei diesem ersten Zusammenkommen mit der Gemeinde in Jerusalem, als Paulus und Barnabas diese mutmachenden Berichte geben, gleich anschließend stehen Leute in der Gemeinde auf und sagen, es braucht die Beschneidung. Punkt. So muss es sein. Das zeigt einerseits, dass es eine Offenheit da war. Das heißt, die Leute wurden nicht schon im Vorfeld still gemacht oder irgendwie den Mund verboten, sondern sie dürfen ihr Anliegen, sie dürfen das sagen. Und sie haben das ja auch hier ganz deutlich gesagt. Also diese Offenheit in der Gemeinde ist auf jeden Fall da. Und nun, wie geht es hier weiter? Wir sehen hier, dass jetzt bei dieser in diesem Klärungsprozess zwei Personen aufstehen. Das sind eigentlich auch zwei geistliche Autoritäten. Das ist der Petrus und es ist der Jakobus. Jakobus, nicht der Apostel, der Jünger Jakobus von den 12 Jüngern, sondern es ist der Herrenbruder, der Bruder von Jesus. Der Apostel Jakobus wurde bereits umgebracht. Und dieser Jakobus, der hier als geistliche Autorität und Gemeindeleiter in Jerusalem aufsteht, der wird dann 5 Jahre später gesteinigt von den Juden. Also diese Spannungen mit dem Judentum, die sind absolut, die liegen in der Luft. Aber jetzt, was sagt der Petrus zu diesem Fall? Es geht hier weiter in Vers 6. Daraufhin trafen sich die Apostel und die Ältesten, um über diese Sache zu beraten. Nachdem man lange und intensiv miteinander diskutiert hatte, also man denkt natürlich auch an die Juden. Die Juden diskutieren lange und intensiv, da sind sie Weltmeister sicher in dem Ganzen. Erhob sich Petrus und sagte zu den Versammelten: Liebe Brüder, wie ihr alle wisst, hat Gott euch seine Entscheidung schon vor langer Zeit klar gemacht. Damals, als er mir den Auftrag gab, den Nichtjuden die Botschaft des Evangeliums zu verkündigen und als sie durch mich die Botschaft hörten und zum Glauben kamen. Der Petrus beruft sich hier vor allem auch auf Apostelgeschichte 10, als er zu Cornelius geschickt wurde, diesem römischen Hauptmann, und wo der Cornelius während der Predigt des Evangeliums zum Glauben findet und alle seine ganzen Angestellten und seine Familie und auch dann den Heiligen Geist bekommt. Auf das beruft sich der Petrus hier und er sagt: Gott kennt uns Menschen ja durch und durch und er hat die Echtheit ihres Glaubens bestätigt, indem er ihnen genau wie uns den Heiligen Geist gegeben hat. Er machte keinerlei Unterschied zwischen ihnen und uns, sondern hat auch ihr Innerstes aufgrund ihres Glaubens von aller Schuld gereinigt. Warum wollt ihr Gott jetzt herausfordern und diesen Jüngern ein Joch auf den Nacken legen, das weder unsere Vorfahren noch wir selbst zu tragen vermochten? Wir sind doch ganz im Gegenteil davon überzeugt, dass wir, genau wie sie, einzig und allein durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet werden. Was sagt der Petrus? Er sagt hier, dass man allein durch die Gnade und allein durch den Glauben gerettet wird. Er sagt, das habe ich bei dem Cornelius gesehen. Der hat sich nicht beschnitten, der hat keinerlei jüdische Gebote vorher und nachher befolgt, keine Zeremonialgesetze. Dieser Mensch ist innerlich offen gewesen, hat sich ganz Jesus hingegeben und er hat den Heiligen Geist bekommen in einer Wiedergeburt. Und der Petrus sagt, Gott selbst hat ihr Innerstes gereinigt. Also die Reinigung kommt nicht durch äußerliche zeremonielle Reinigung und Bädervorschriften, Waschungsvorschriften, sondern die Reinigung des Herzens, die ja das Entscheidende ist, die kommt durch Jesus und durch den Glauben an ihn. Und so sagt er auch, warum wollt ihr jetzt diesen neuen Gläubigen eine Last auflegen, ein Joch auflegen, das weder wir noch ihre Väter jemals tragen konnten? Also der Petrus sagt, allein durch Glauben, allein durch die Gnade wurden wir und werden sie gerettet. Und das ist das Entscheidende. Es braucht nicht Glaube und Gnaden plus Gesetze und Gebote. Und dann in Vers 12, was Petrus sagte, brachte die Versammelten zur Ruhe. Und die ganze Gemeinde hörte aufmerksam zu, wie Barnabas und Paulus nun von all den Wundern und außergewöhnlichen Dingen berichtete, die Gott durch sie unter den Nichtjuden getan hatte. Als der Petrus zu Ende ist, dann erzählen Paulus und Barnabas wieder von all dem, wie Gott Menschen zum Glauben geführt hat. Und nun kommt der Jakobus. Und er sagt, als die beiden geendet hatten, ergriff Jakobus das Wort. Liebe Geschwister, sagte er, hört mir zu. Simeon hat gezeigt, dass Gott selbst sich der Nichtjuden angenommen und damit begonnen hat, unter ihnen ein Volk zu sammeln, das ihm gehört. Das stimmt mit den Worten der Propheten überein. Es heißt nämlich in der Schrift, und er zitiert hier aus Amos Kapitel 9, Der Tag kommt, sagt der Herr, an dem ich mich meinem Volk wieder zuwenden und die verfallene Hütte Davids wieder aufbauen werde. Ich werde sie aus ihren Trümmern von Neuem aufbauen und werde sie wieder errichten. Dann werden auch die übrigen Menschen nach mir fragen, die Menschen aller Völker, die doch alle mein Eigentum sind. Das sagt der Herr, der damit ausführt, was er von jeher angekündigt hat. Der Jakobus, der verstärkt jetzt noch das, was der Petrus gesagt hat. Und er sagt zwei Dinge. Zum einen, die Initiative, dass Heiden direkt zum Glauben an Jesus kommen dürfen und können, ohne den Umweg des jüdischen Gesetzes, diese Initiative geht von Gott selbst aus. Und das müssen die Bibeltreuen wissen, das müssen sie kapieren. Und das haben sie jetzt auch verstanden, dass Gott selbst sich der Nichtjuden angenommen hat und damit begonnen hat, unter ihnen ein Volk zu sammeln. Also der Jakobus argumentiert aus dem Alten Testament. Und das ist entscheidend. Und er sagt, dass Gott, dass das Evangelium über die Juden hinausgeht, zu der ganzen Völkerwelt, das war schon immer Gottes Anliegen. Und eben aus Amos Kapitel 9, er sagt, das stimmt mit den Propheten überein. Das war ganz wichtig, diese Argumentation vom Jakobus. Ich denke, man darf das nie irgendwie zu gering schätzen, dass Menschen aus jüdischem Hintergrund, sie haben das Alte Testament und sie haben die Verheißungen und sie haben das Gesetz und die jetzt zu Jesus gekommen sind, zum Glauben an Jesus, sie haben das Heil erfahren, aber diese Brüder haben nach wie vor gedacht, es muss doch über das jüdische Gesetz laufen. Die neuen Gläubigen, sie müssen doch auch jüdisch werden. Man muss sich so vorstellen, in diesen neuen Gemeinden, da gab es überall Juden, also Menschen mit jüdischem Hintergrund und Menschen mit nicht-jüdischem Hintergrund. Und die Menschen mit jüdischem Hintergrund hatten natürlich auch diese jüdischen Vorschriften, dass man zum Beispiel nicht mit Heiden gemeinsam an einem Tisch essen kann. Man darf auch nicht in deren Häuser gehen. Das ist vom Jüdischen her so drin. Und jetzt sind die alle an Jesus gläubig und sie machen ein Osterfrühstück zum Beispiel. Ja, wie soll das gehen? Der Mensch mit jüdischem Hintergrund sagt sich, da tue ich mich ja eigentlich verunreinigen. Aber Moment, der ist richtig gläubig, der glaubt auch an Jesus. Also, und so viele solche Einzelheiten, wo die jetzt in einer Gemeinde zusammen sind. Und hier die Apostel, beide sagen, diese neuen Gläubigen aus dem heidnischen Hintergrund, die sind absolut hundertprozentig bei Gott angenommen. Da gibt es keine Abstufung mehr. Die haben alles, was sie brauchen. Und übrigens, am Ende dieses Kapitels, da heißt es dann, die schreiben ja einen Brief dann an die Gemeinde in Antiochia und da heißt es, ihre Herzen wurden getröstet. Also da, wo das Evangelium von Jesus, von der Gnade allein ankommt, da wird das Herz getröstet. Es wird nicht verwirrt und unruhig gemacht, sondern richtig getröstet. Aber jetzt sagt der Apostel oder der Gemeindeleiter Jakobus, sagt jetzt noch etwas, nachdem das Hauptproblem gelöst ist, nämlich nachdem festgestellt wurde, dass Heidenchristen ganz bei Gott angenommen sind und sie keine Beschneidung brauchen. Dieses theologische Hauptproblem ist von der Bibel und von der Heilsgeschichte her klar gelöst und von den geistlichen Autoritäten in Jerusalem abgesegnet. Jetzt sagt der Jakobus noch etwas dazu und er sagt in Vers 19, deshalb steht für mich die Entscheidung fest, wir dürfen es den Nichtjuden, die zu Gott umkehren, nicht unnötig schwer machen. Also nicht diese Last, dieses Joch des Gesetzes auf sie legen, das wir selber auch nie halten konnten. Allerdings sollten wir sie in einem Brief dazu auffordern, folgende Dinge zu unterlassen. Jede Verunreinigung durch Götzenverehrung, jede Form von Unmoral, sowie den Genuss von Blut und von nicht ausgeblutetem Fleisch. Vier Dinge sollten sie sich enthalten. Wozu sind diese vier Dinge da? Diese vier Sachen, die sind jetzt in der Gemeinschaft, die beeinflussen die Gemeinschaft zwischen Gläubigen mit jüdischem und heidnischem Hintergrund. Wenn die zum Beispiel gemeinsam essen in der Gemeinde und der Heidenchrist hat sich Götzenopferfleisch gekauft vom Markt. Also man muss es sich so vorstellen, man kauft Fleisch vom Markt und dieses Fleisch war meistens heidnischen Götzen schon dargebracht worden. Und dann war es natürlich auch Fleisch, was nicht ausgeblutet war oder es gab Blutwurst, irgendwelche solche Sachen. Bei uns ist Blutwurst ja auch natürlich vom Schwein, das war sowieso klar, dass das war nicht für die Juden sowieso nicht essbar. Aber was der Jakobus sagt, man muss den Heidenchristen jetzt sagen, in der Gemeinschaft, in der Gemeinde, sollen sie doch bitte Rücksicht nehmen auf die jüdischen Geschwister, auf die Geschwister mit jüdischem Hintergrund, dass sie nicht eben durch Götzenverehrung oder Fleisch, was Götzen geweiht ist, oder Genuss von Blut und nicht ausgeblutetem Fleisch mitbringen und so die jüdischen Geschwister unnötig, verunsichern oder ihr Leben beschweren. Das mit der Unmoral, das muss man auch so verstehen, natürlich Menschen aus heidnischem Hintergrund, die haben, es gab auf dem Markt oft diese Tempelprostitution, man hat Fleisch gekauft, was die Götzen geweiht war, und daneben war gleich so ein Bordell, und da sind viele Menschen ohne jegliches Schuldgefühl, haben dort teilgenommen, auch sind ins Bordell gegangen, haben Fleisch gekauft, kamen wieder nach Hause und so weiter. Das war in der damaligen Zeit sehr, sehr verbreitet. Und nun sagt der Jakobus, die neuen Gläubigen mit heidnischem Hintergrund, sie sollen Rücksicht nehmen auf die Menschen mit jüdischem Hintergrund in der Gemeinde. Und sie sollen natürlich ihr Leben jetzt neu nach Gottes Maßstäben ausrichten. Die Ehe und Familie ist Gottes Ordnung und das müssen sie lernen, auch heilig zu halten. Also diese Dinge, da geht es jetzt um die Gemeinschaft zwischen Gläubigen mit jüdischem und heidnischem Hintergrund. Und die werden hier auch noch geregelt. Also einerseits diese vier Enthaltungen betrafen die zeremoniellen Gesetze in 3. Mose 17 und 18. Drei davon betrafen Ernährungsfragen, die gemeinsame Mahlzeiten zwischen Juden und Nichtjuden behindern könnten. Und so geht es hier eigentlich noch am Schluss um Rücksichtnahme in der Gemeinde. Das wird noch geklärt. Wie man auch sagen kann, in necessarius unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas, das versteht ihr sicher. Das ist in den wesentlichen Dingen Einheit, in den Nebendingen Freiheit, in allem aber Liebe oder Rücksichtnahme. Und die Auswirkung von diesem Brief, der dann geschrieben wurde, lesen wir in Vers 31, Kapitel 15, wo es heißt, dieser Brief wurde vorgelesen in Antiochia und alle freuten sich über seinen ermutigenden Inhalt. Also, dass geklärt wurde, ihr seid durch die Bekehrung und Wiedergeburt ganz bei Gott angenommen. Ihr müsst nicht noch jüdische Gebote und Zeremonialgesetze halten. Das hat die Gläubigen in ihrem Glauben ermutigt. Und auch wir sollen uns ermutigen lassen, natürlich in Jesus allein, durch den Glauben allein, durch die Gnade allein. Und wir sollen hier auch natürlich lernen, in Konflikten, dass wir miteinander reden, dass wir von der Bibel her Klarheit und Lösung suchen und finden und in Jesus alle gemeinsam ermutigt werden. Und dann heißt es, sie freuten sich über den Trost. Und das gilt auch uns, auch in der Gemeinde und für jeden persönlich. Ich möchte noch beten. Ich danke dir, Herr Jesus, dass bei dir und durch das Evangelium das Herz getröstet wird, ermutigt wird und auch fest wird, allein durch Gnade. Und davon leben auch wir, jeder von uns, jeden Tag. Lass uns als Segensbringer und als Ermutiger auch in dieser kommenden Woche durchs Leben gehen und auch ein Segen sein für andere. Amen.